Willkommen in Masada. Es ist eine Freude, hier zu sein. Es ist so ein tolles Gefühl, in Israel zu sein. Ich wünschte, Sie könnten mit mir hier sein. Das Wetter hier ist interessant. Normalerweise ist es hier oben heiß. Heute ist es sehr angenehm. Wir sind gerade vom nördlichsten Punkt Israels, Kapernaum, das am nördlichen Ende des Sees Genezareth liegt, den ganzen Weg in Richtung des Jordan hinuntergefahren, um hierher zu kommen, direkt an das Tote Meer, an die Südspitze des Toten Meeres nach Masada. Ein sehr berühmter Ort. Es gibt ihn schon seit 2000 Jahren und er ist einfach unglaublich. Ich stehe gerade auf einem Wachturm und man kann die ganze Gegend hier überblicken. Man kann die ganze Region dort unten sehen und es ist sehr schwer dabei, nicht an die Geschichte zu denken, die sich hier ereignet hat. Von König David über Herodes bis hin zu den Essenern und all die erstaunlichen Dinge. Wenn ich vom See Genezareth hinunter zum Toten Meer fahre, fällt mir oft eine Überlegung ein, die ich einmal gehört habe, eine rabbinische Überlegung. Sie besagt, dass das Tote Meer und der See Genezareth miteinander verglichen werden und dass der eine lebendig und das andere tot ist. Der See von Genezareth hat Wasser, das hineinfließt, und Wasser, das herausfließt. Er empfängt Leben, denn was hineinkommt, geht auch wieder heraus. Aber das Tote Meer empfängt nur. Ich glaube, die alten Lehrer sagten immer, wenn man nur Wissen konsumiert, wenn man nur die Schriften studiert, wenn man nur trainiert und lernt und wächst, aber nichts aus einem herauskommt, dann ist man innerlich tot. Wenn man nur nimmt, 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 aber nie gibt, 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 dann wird man innerlich tot. Daran denke ich jedes Mal, wenn ich das Tote Meer sehe. Es ist wunderschön, es ist herrlich, es macht Spaß, hineinzugehen und sich mit Schlamm einzuschmieren und ihn abzuwaschen. Und man hat dann eine Babyhaut. Aber in Wirklichkeit gibt es kein einziges Lebewesen im Toten Meer. Und traurigerweise schrumpft das Tote Meer aktuell sogar. Das Tote Meer ist tatsächlich im Begriff zu sterben. Es ist eine wunderbare Sache, hier zu sein und über die ganze Geschichte nachzudenken, die sich hier ereignet hat. Diese Mauern zu sehen und jetzt gibt es Menschen hier, die das alles besuchen. Aber man kann auch sehen, wie es gewesen wäre, eine kleine Gemeinschaft hier zu haben und wie sie völlig lebendig gewesen wäre. Diese Festung wurde, wie wir in unserem Interview mit Ron sagten, von Herodes dem Großen erbaut. Und Herodes der Große ist kein guter Name für ihn. Der Große, man nennt ihn groß, weil er ein großer Baumeister war. Er hat das hier gebaut und natürlich ist der Tempel das, wofür er am berühmtesten ist. Aber er ist auch dafür berühmt, dass er diesen wunderschönen Ort namens Caesarea Maritima gebaut hat, wo es den Palast und das Meer gibt, ein großer Handelsplatz. Es gibt noch ein anderes Gebiet, das Herodium heißt. Das ist ein schöner Hügel mit einer Burg auf dem Gipfel. Zu Weihnachten spreche ich oft darüber, wie Herodes nach der Geburt von Jesus die Weisen in seinen Palast einlud und sagte, hey, lasst mich wissen, wo der König der Juden geboren werden wird, denn ich möchte ihn kennenlernen. Obwohl er nach außen hin lächelte, war er im Inneren seines Herzens wütend, verbittert und wollte das Kind töten, weil er sich von einem Kind bedroht fühlte. Das ist es, was wir an Herodes sehen. Obwohl er all diese Dinge gebaut hat und behauptet hat, der König der Juden zu sein, kümmerte er sich nur um sich selbst. Er ist ein Nehmer. Das Einzige, worum er sich kümmert, ist sein Überleben. Das Einzige, worum er sich kümmert, ist sein Ego. Und so ist dieser Mann mit Bitterkeit und Stolz vergiftet. Und letztlich ist es dieser Stolz, der Herodes dazu bringt, ein Leben zu führen, das das Gegenteil von dem ist, was Gott für uns will. Ja, er hatte eine Menge Ruhm, er hat viel erreicht, aber am Ende war das alles für das Reich Gottes nicht wichtig. Wenn man sich das Leben des Herodes zur gleichen Zeit wie das Leben Jesu anschaut, dann ist es in Wirklichkeit Jesus, dieser arme Wanderprediger, der nicht viel hinterlassen hat, der nicht viel besaß, der keine Kinder hatte und der nichts gebaut hat, der die wichtigste Person der Menschheitsgeschichte war. Wenn man bedenkt, wie viel Literatur, Lieder und Bauwerke in seinem Namen entstanden sind, verblasst Herodes im Vergleich dazu. Das ist eine gute Lektion für uns, die wir ein großes Leben führen wollen. Denken Sie also daran, was die Welt uns lehrt im Vergleich zu dem, was Gott uns lehrt. Gott will, dass auch wir ein großes Leben führen. Aber er will, dass wir es auf seine Weise tun. Und eines der Themen, das wir oft in der Bibel finden, ist, dass Gott die Stolzen und Hochmütigen erniedrigen und die Demütigen aufrichten wird. Vielleicht haben Sie im Leben Menschen gesehen, die stolz und arrogant sind oder sie ausnutzen. Oder vielleicht wissen Sie, dass das für Sie eine Wachstumsgrenze ist. Manchmal macht man sich stark und versucht, stolz zu sein, oder man versucht, die Kontrolle zu übernehmen, man versucht, Macht zu haben. Und wir lernen von Jesus, dass das nicht die beste Art zu leben ist. Letztendlich wird dieser Ort zum Endkampf für den Zelotenaufstand. Er begann in Caesarea Maritima als Steuerrevolte und arbeitete sich bis nach Jerusalem vor. Wir wissen, dass die Römer im Jahr 70 nach Christus Jerusalem eingenommen und den Tempel zerstört haben. Die Überlebenden sind hierher gekommen, um eine letzte Schlacht zu schlagen. Es schien uneinnehmbar, unmöglich einzunehmen. Wahrscheinlich hatten sie genug Wasser und Nahrung. Es waren knapp 1000 Menschen, die vielleicht 2 Jahre durchhalten konnten. Und natürlich, wenn man diese Festung einnehmen will, wenn man Rom ist, dann gibt es hier nichts. Es gibt keine Lebensmittel und kein Wasser. Es ist gefährlich, hier draußen das Lager aufzuschlagen und zu versuchen, sie einzunehmen. Die Menschen dachten einfach, sie wären sicher. Die Römer waren so etwas wie die nächste Generation von Julius Caesars 10. Legion. Es waren einige der besten Elitesoldaten, etwa 10.000 an der Zahl, und man kann das Lager, in dem sie sich befanden, immer noch sehen. Sie bauten zuerst eine Mauer um Masada herum. Meistens soll eine Festungsmauer ja Leute draußen halten, aber die Römer bauten sie, damit niemand entkommen konnte, um alle drin zu halten. Als die Römer sich diesen Ort ansahen und sich fragten, wie sie diese Burg erobern könnten, gab es einen kleinen Serpentinenweg, aber das war natürlich unglaublich gefährlich. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie setzten Sklaven ein und bauten eine Rampe, eine irdene Rampe. Erstaunlich, man kann sie hier immer noch sehen. Sie sieht aus, als hätten die Römer einen Berg versetzt und ihn einfach an diese Wand gestellt. Das hat sie viel Zeit gekostet. Dann haben sie einen Turm auf diese Rampe gesetzt, damit sie die Leute, die kamen, abschießen und abwehren konnten. Und schließlich haben sie die Mauer durchbrochen. In der Nacht, als sie kämpften und schließlich die Mauer einnahmen und durchbrachen und die hölzerne Mauer in Brand setzten, beschlossen sie, am nächsten Morgen hinaufzukommen. Man sieht all diese Legionäre mit ihren Schilden, die sich vor Pfeilen und Geschossen schützen wollen. Sie kommen die Rampe herauf, um Masada einzunehmen. Aber als sie hier ankommen, sehen sie nur, dass es keine Kämpfer mehr gibt, keine Soldaten, keinen Widerstand. Sie gehen durch die Bruchstelle in der Mauer und alles, was sie auf diesem Hügel hier sehen, sind tote Menschen. Tote Soldaten, aber auch tote Frauen und tote Kinder. Die Menschen hatten das in der Nacht zuvor entschieden. Sie wussten, dass sie verlieren würden. Sie wussten, dass sie fallen würden und sie wollten nicht, dass ihre Frauen versklavt und geschändet werden. Und so beschlossen sie, dass sie alle Selbstmord begehen, bei dem die größten Soldaten ihre Familien töteten. Dann gab es 10 Männer, die die Soldaten töteten und dann einen Kerl, der diese Männer tötete, dann das Schwert umdrehte und sich selbst tötete. Eine sehr, sehr traurige Geschichte. Bis vor etwa 20 Jahren kamen die israelischen Militärs oft hierher, wenn sie vereidigt wurden, und sagten, Masada wird nie wieder fallen. Das ist eine starke Aussage. Und natürlich ist Israel eine Nation, die sich oft von allen Seiten angegriffen fühlt. Ich glaube aber nicht, dass das die Lehre ist, die wir aus Masada ziehen sollten. Ich denke, die Lektion, die wir aus Masada lernen, ist, dass unsere Streitlust, unsere Wut, unsere Verbitterung immer dazu führt, dass unschuldige Menschen verletzt werden. Ich meine damit, es gibt natürlich Zeiten, in denen Krieg ist oder Krieg notwendig erscheint. Ich denke dabei an den Zweiten Weltkrieg und ähnliche Dinge. Aber oft gibt es Bitterkeit und Wut, die wir gegeneinander hegen, gegen unsere Familienmitglieder, gegen unsere Arbeitskollegen, die Eltern. Und sehr oft denken wir, oh, wenn ich nur auf diese Person wütend bin, wird es ja auch nur diese Person betreffen. Aber sehr oft verletzen die Wut, die Unversöhnlichkeit und der Groll, die wir jemandem gegenüber hegen, eine dritte Partei. Wenn Eltern sich streiten, tut das den Kindern weh. Wenn Führungskräfte in einem Unternehmen sich streiten, wütend aufeinander werden und übereinander tratschen, schadet das den Mitarbeitern. Wenn Pastoren in einer Kirche streiten und gegeneinander kämpfen, schadet das der Gemeinde. Und das Problem ist, wenn man wütend und unversöhnlich ist, wenn man sich streitet und gegen eine andere Person kämpft, ist es fast so, als wäre man betrunken. Es ist fast wie Betrunkenheit. Alles, woran man denken kann, ist der Groll. Man knirscht mit den Zähnen, man ist wütend und denkt nicht daran, dass es dem Team, den Kindern und dem Land schadet. Petrus geht einmal zu Jesus und stellt ihm die berühmte Frage, Rabbi, wie oft soll ich jemandem vergeben, wenn er mich beleidigt oder verletzt hat? Und dann schlägt Petrus Jesus vor, 7-mal? Das ist Petrus' Prahlerei. Das ist Petrus, der sagt, ich habe deine Botschaft verstanden, Jesus, dass ich den Menschen vergeben muss. Ich habe es verstanden, ich habe es kapiert, ich sag dir was. Viele Leute sagen, man solle 3-mal vergeben. Wie wäre es mit 7-mal? Ich vergebe 7-mal, weil das eine heilige Zahl ist. Und Jesus sagt, du sollst nicht 7-mal vergeben, vergib 7-mal 70-mal. Das ist brillant. Klassische Genialität von Jesus. Im Alten Testament gibt es eine berühmte Stelle und Petrus wird sie gekannt haben, denn als Kind hat er große Teile der Tora studiert und wahrscheinlich auswendig gelernt. Kain schreit zu Gott und sagt, ich kann da nicht rausgehen. Wenn ich da rausgehe, werden sie mich töten. Gott verkündet der ganzen Welt, dass jeder, der Kain etwas antut, siebenfach gerecht werden wird. Nun Lamech, ein Nachkomme, sagt später, wenn schon ein Mord an Kain siebenfach gerecht wird, wird für Lamech alles 70 mal siebenmal gerecht. Mit anderen Worten, Lamech sagt, wenn mir jemand etwas antut, werde ich es ihm 70 mal siebenmal heimzahlen. Wenn Petrus also sagt, Herr, wie oft soll ich vergeben? Siebenmal? Dann sagt Jesus, nein, du vergibst 70 mal siebenmal. Mit der gleichen Leidenschaft, mit der Lamech seine Feinde verletzen, ihnen schaden und sie besiegen wollte, vergibst du und liebst deine Feinde. Tu es in einem Maß, dass es unglaublich erscheint. Tu es in einem Maße, dass du einfach wie verrückt darauf brennst, Menschen zu vergeben, die dich beleidigt haben. Beleidigung ist das entscheidende Wort. Die Menschen sind auch heute noch beleidigt. Jesus erzählt ein weiteres Gleichnis. Er sagt, es war einmal ein König, dem viele Menschen etwas schuldeten, und es gab einen Diener, der ihm 10.000 Talente schuldete. Das ist eine unglaubliche Summe Geld. Ein Talent war die größte Geldsumme, die man haben konnte, und 10.000 ist die größte Zahl, die man damals auf Griechisch schreiben konnte. Sie schrieben also buchstäblich die größte Zahl auf, die man für den größten Wert haben konnte. Das wäre so, als würde man sagen, und das wäre albern, als ob der Diener dem Präsidenten der Vereinigten Staaten $1 Billion schulden würde. Oder 100 Milliarden Dollar. Und der König sagte, ich erlasse die Schuld. Dann heißt es, dass der Diener einem Kollegen 100 Denare schuldete, was ungefähr die Arbeit von 100 Tagen entspricht, also auch eine Menge Geld. Es ist kein kleiner Betrag. Man könnte sagen 10 Silberstücke oder eher 100 Silberstücke. Es war also eine große Menge Geld. Vielleicht kann man sagen $20.000 oder $10.000. Aber nachdem der König ihm selbst vergeben hat, geht er zu seinem Freund, der ihm Geld schuldet, würgt ihn und sagt, gib mir das Geld zurück, du schuldest mir was. Jesus sagt, so sieht es aus, wenn man Menschen nicht vergibt. Wenn wir unserem Nächsten nicht vergeben, sagen wir Gott damit, dass wir seine Vergebung uns gegenüber für keine große Sache halten. Oder ich habe vergessen, dass er mir vergeben hat. Oder es spielt für mich keine Rolle mehr. Bedenken Sie, was für eine Beleidigung das für Gott ist. Deshalb ist mir aufgefallen, dass in den Kirchen sehr oft die Menschen, die in ihrem Leben am meisten gesündigt haben und zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, zu den liebevollsten, vergebungsbereitesten und leidenschaftlichsten Jesus-Nachfolgern gehören. Denn obwohl sie genauso gesündigt haben wie wir anderen, wissen sie es in ihren Gedanken. Sie fühlen es. Sie wissen, dass ihnen vergeben wurde. Und das veranlasst sie, geduldig, barmherzig, langmütig und freundlich zu sein und ihre Feinde zu lieben. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns vergeben hat, als wir ihn hassten, als wir ihn beleidigten, als wir verloren waren und dass er uns geliebt hat und uns immer wieder vergibt. Wissen Sie, warum Jesus uns sagt, wir sollen 70 mal 7 mal vergeben? Weil Gott ihnen so viel vergibt. Sie denken sich vielleicht, Gott kann mir niemals vergeben, wenn ich zum millionsten Mal Mist gebaut habe. Aber er tut es, er liebt sie. Und genau das zählt doch, oder? Dass wir so wertvoll für Gott sind. Sie sind Gottes Schatz. Aber das Traurige daran ist, dass der Typ, der sie heute auf der Autobahn geschnitten hat, das auch ist. Genauso wie der Kerl, der ihre Kreditkarte gestohlen hat. Genauso wie ihr Familienmitglied, das sie betrogen hat, oder ihr Kollege, der sie nervt. Das gehört zum Leben, dass wir für Gott wertvoll sind, aber auch unser Nächster. Gott möchte, dass wir ein Herz bekommen, in dem die Menschen auch für uns wertvoll werden. Sicher, es gibt toxische Menschen, es gibt Menschen, die, egal wie sehr man ihnen vergibt oder sie liebt, immer noch böse und schrecklich sind. Gott sagt uns nicht, dass wir unsere Grenzen aufgeben müssen. Er sagt uns nicht, dass wir die Menschen mit ihren bösen Absichten immer wieder einladen müssen. Vergebung bedeutet nicht, dass wir so tun, als ob das, was man uns angetan hat, uns nicht gestört hat oder geschadet hätte. Jemandem zu vergeben bedeutet nicht, dass das in Ordnung ist oder dass es keine Rolle spielt. Vergebung bedeutet nicht immer, dass man einen Menschen wieder in sein Leben lässt. Aber es bedeutet, dass man die Schuld vergibt. Man gibt seinen Wunsch auf, dieser Person zu schaden. Man gibt seinen Wunsch auf Wiedergutmachung auf. Man lässt es los. Erstaunlich, wir lernen Vergebung und Barmherzigkeit und Liebe gegenüber unseren Feinden. Ich kann gerade von hier aus, wo ich stehe, hinter der Kamera eine Stelle in En-Gedi sehen, dort drüben, wo genau das passiert ist. Es geht um König David. Gott hatte Saul erweckt, ein großer, gut aussehender Kerl. Aber dann fing er an, verrückt zu werden. Er sündigte gegen Gott und disqualifizierte sich selbst. Und so begann Gott, David zu erwecken, und David wurde als General bei Saul angestellt und begann, viele Kriege und Schlachten zu gewinnen. Saul sagte zu sich selbst: Ich bin eifersüchtig auf diesen Kerl, ich hasse ihn. Er begann, ihn zu verfolgen und jagte ihn in die Wüste. Und genau hier in der judäischen Wüste, in diesen Höhlen und an den verschiedenen Orten, schrieb David auf der Flucht vor Saul die Psalmen auf, in denen es heißt: Herr, hast du mich vergessen? Herr, hast du mich im Stich gelassen? Aber dennoch vertraue ich auf dich und solche Dinge. In einer erstaunlichen Geschichte, als Saul David jagt, verstecken sich David und seine Männer in einer Höhle, und Saul lässt seine Soldaten draußen und geht in die Höhle, um sich zu erleichtern, um die Toilette zu benutzen. David ist dort mit all seinen Männern und sie hätten Saul töten können. Also geht David und schneidet einen kleinen Zipfel von Sauls Mantel ab. Als Saul geht, kommt David heraus und sagt: Ich hätte dich töten können, aber ich habe es nicht getan. Ich bin dir treu. Er entschuldigt sich dann sogar bei Saul: Es tut mir sogar leid, dass ich deinen Mantel zerschnitten habe. Und Saul sagt zu ihm: Du wirst sicher der König von Israel sein. Er weiß es. Und er lässt David schwören, dass er seiner Familie nichts antun wird. Aber denken Sie darüber nach. David hat dem Feind vergeben. Er hatte alles Recht der Welt, Saul zu töten und den Thron zu besteigen. Er war bereits gesalbt worden. Er war bereits von Gott berufen worden, Israels König zu sein. Und trotzdem vergibt er dem Mann, der ihn jagt. Ich glaube, Gott hat David dafür geehrt. David war sicher kein perfekter Mann, aber dies ist eine dieser wunderbaren Geschichten, die wir in der Bibel finden, um die guten Früchte zu sehen, die aus Barmherzigkeit, Vergebung und der Liebe entstehen. Sie können Ihren Eltern vergeben. Sie können Ihrem Ehepartner oder Ihrem Ex-Partner vergeben. Sie können Ihren Kindern und Enkelkindern vergeben. Sie können Ihren Kollegen vergeben. Sie können dem alten Chef vergeben, der Sie gefeuert hat, obwohl es nicht fair war. Sie können sogar den Menschen vergeben, die Sie wirklich verletzt haben. Ich weiß, dass das sehr schwer ist und nicht über Nacht passiert. Vergebung ist nicht etwas, das wir sofort tun. Es ist ein Prozess, an dem wir arbeiten. Manchmal dauert er Jahre. Aber wollen Sie heute mit diesem Prozess beginnen? Ich weiß, dass Sie sich vielleicht nicht danach fühlen, dass Sie das jetzt sofort tun können. Aber wollen Sie zumindest die Reise beginnen und sagen: Ich werde mein Bestes tun, um den Menschen zu vergeben, die mich wirklich verletzt haben. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie das tun, werden Sie sich besser fühlen. Sie werden glücklicher sein, mehr Kraft haben und ein besseres Leben. Das ist eine großartige Art zu vergeben. Deshalb lehrt uns Jesus im Vaterunser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Manchmal sagen wir Übertretung oder Schulden, aber die Gelehrten glauben, dass Beleidigung das richtige Wort ist. Ist das nicht interessant, dass Jesus in das Vaterunser einbaut: Vergib denen, die dich beleidigt haben? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen heute geradezu Trophäen sammeln dafür, beleidigt zu sein. Und das gilt nicht nur für eine politische Seite. Es scheint, dass beide politische Seiten so sein können. Es wirkt so, als ob Leute stolz darauf sind, beleidigt zu sein. Es gibt Applaus, wenn jemand zu einem anderen sagt: Das war beleidigend! Ich denke einfach, dass es sehr wichtig ist, auch wenn es wahrscheinlich gut ist, das Böse und die schlechten Dinge anzuprangern, dass wir letzten Endes dem Herzen Jesu folgen sollten, nämlich den Menschen zu vergeben, die uns beleidigt haben. Vergeben Sie den Menschen, die Sie beleidigt haben. Halten Sie nicht daran fest, tragen Sie nichts nach. Halten Sie sich nicht damit auf, sondern lassen Sie los. Menschen waren schon immer beleidigt. Ich erinnere mich auch daran, wie viele Menschen mir in meinem eigenen Leben vergeben haben. Selbst als Christ denke ich an die dummen Dinge, die ich gesagt und getan habe, und ich bin so dankbar, dass Gott mir barmherzige Menschen in mein Leben gegeben hat. Menschen, die nicht völlig ausgeflippt sind, wenn ich solche Dinge getan habe, wie es Bobby Schuller immer tut. Als ich mein Theologiestudium begann, wollte ich gar nicht an die Uni gehen. Ich habe sozusagen mit den Füßen gestampft und geschrien. Ich habe diesen Witz schon einmal erzählt, aber ich nannte es immer den Friedhof. Geh nicht auf den Friedhof, dort stirbt dein Glaube. Ich erinnere mich an einen Professor für systematische Theologie namens Ray Anderson. Ich belegte seine letzte Vorlesung. Er war eine Legende an meiner Uni. Er hatte Bücher veröffentlicht und alle möglichen Preise gewonnen. Ich wusste es damals nicht, aber er lehrte immer das Gegenteil von dem, was man glaubte. So lehrte er. So lehrte er an der Uni. Wenn Sie also an die Geistesgaben glaubten, tat er das nicht. Wenn Sie nicht an die Geistesgaben glaubten, tat er es. Wenn Sie ein Calvinist waren, war er das Gegenteil davon. Wenn Sie gegen Katholiken waren, war er katholisch. Er wurde einfach immer das Gegenteil von dem, was man war. Er ließ sich dabei nicht unterkriegen und er sagte Ihnen nicht einmal, dass er das tat. In fast allen Fällen hat er einfach nur Fragen gestellt. Das war einer der ersten Kurse, die ich überhaupt besucht hatte. Ich weiß noch, dass ich mit ihm vor der Klasse hin und her gestritten habe, bis zu dem Punkt, an dem ich schließlich in der Klasse aufstand, auf ihn zeigte, ihn anschrie und ihm alles aufzählte, die Bibel zitierte und dies und das. Und er saß einfach nur ruhig auf seinem Stuhl. Hinterher kamen sogar ein paar Studenten zu mir, klopften mir auf die Schulter und sagten, ich bin ja so froh, dass du das gesagt hast. Wir müssen für das Evangelium eintreten. Er hat eigentlich alles geglaubt, was ich ihm zugebrüllt habe. Er hat nur eine Rolle gespielt, um zu sehen, ob ich mich wirklich verteidigen kann. Und ich habe mich nicht wirklich gut verteidigt. Ich wurde dummerweise wütend und fing an zu schreien, wie es so viele Leute heute tun. Später an diesem Tag lud er mich ein, in ein Café zu gehen, und ich sagte, was? Er diskutierte nicht mit mir, er fragte mich einfach weiter. Und dann gingen wir in das Café und tranken einen Kaffee und aßen Kuchen. Er wurde mein Freund, und am Ende dieses Kurses blickte ich zurück, und selbst jetzt kann ich gar nicht ausdrücken, wie klein und mickrig ich mich gefühlt habe. Erstens, weil er auf meinen Gefühlen wie auf einer Geige gespielt hat. Und zweitens, weil ich mich in einem Kurs so sehr aufgeregt hatte, der den Zweck hatte, mich herauszufordern und sicherzustellen, dass ich weiß, was ich tue und dass ich weiß, was ich glaube. Ich bin so froh, dass er die Intelligenz hatte, um in der Lage zu sein, mich völlig auseinanderzunehmen und vor allen Leuten zu blamieren. Aber er hat es nicht getan. Er hat das getan, was Dallas Willard uns gelehrt hat, nämlich die Disziplin zu üben, nicht das letzte Wort zu haben. Üben Sie sich in der Disziplin, nicht das letzte Wort zu haben. Es ist schwer in Ehe und Freundschaften und bei der Arbeit. Es ist schwer, wenn man sich streitet oder eine Niederlage einsteckt. Es ist schwer, nicht das letzte Wort haben zu müssen, sondern zu versuchen, zuzuhören und das Herz des anderen zu hören. Das ist etwas, das man aus Liebe tut. Unser Stolz kommt uns dabei in die Quere, nicht wahr? Unser Ego. Und vor allem, wenn wir das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Wir wollen zuerst gehört werden, und ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben, wenn ich dumm, wütend oder leidenschaftlich war und einen Fehler gemacht habe, barmherzige Menschen hatte, die mir verziehen und mich begleitet haben. So ein Mensch können Sie für jemand anderen sein. Seine Feinde zu lieben ist der beste Weg, einer der besten Wege, Gott zu beweisen, dass man ihm sein Leben anvertraut. Wenn man verletzende Menschen und seine Feinde nicht liebt, sagt man damit, dass Gott nicht wirklich die Kontrolle über das Leben hat. Dass Gott nicht wirklich die Macht hat, sondern dass nur ich die Macht habe. Ich möchte Sie ermutigen, liebe Freunde, zu testen und zu sehen, dass es Ihnen am Ende besser geht, wenn Sie verletzende Menschen lieben. Sie sind dann entspannter, sie sind freundlicher. Hey, vielleicht schlafen sie sogar besser, anstatt dass sie sich hin und her wälzen und darüber nachdenken, was sie alles hätten sagen können, was sie alles hätten erwidern können. Unsere Feinde zu lieben ist eine großartige Art zu leben. Jesus sagt uns, dass wir die andere Wange hinhalten sollen. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet nicht, dass wir so tun sollen, als ob es uns egal wäre. Wenn uns jemand auf die rechte Wange schlägt, also ohrfeigt, beleidigt, sagt Jesus, wir sollen die andere Seite hinhalten. Man zwingt ihn damit, zuzuschlagen. Wir sollen uns also nicht verprügeln lassen, sondern den anderen dazu bringen, seine Gedanken klar zu machen. Er sagt, wenn dich jemand verklagen und dir dein Hemd wegnehmen will, dann gib ihm auch deinen Mantel. Mit anderen Worten, damals hatte man ein Unterkleid, im Grunde genommen lange Unterwäsche, wie ein Kleid, das bis zu den Füßen reichte. Darüber trug man einen Mantel. Wenn also jemand den Mantel wegnehmen will, so schrecklich sind Menschen, dass man den Mantel geben soll, dann muss man den Mantel hergeben und dann geht man zum Gericht, zieht auch das Untergewand aus und gibt es ihm, sodass man nackt im Gericht steht. Dann sagt Jesus, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, er bezieht sich damit auf römische Soldaten, die so etwas machten. Wenn sich Juden auf der Straße sahen, gaben sie den Juden ihre Sachen und ließen sie eine Meile weit tragen. Jesus sagt, trage es zwei Meilen weit. In all diesen Fällen will Jesus damit sagen, dass man sich nicht über die Person ärgern oder sie bekämpfen soll, sondern dass man versuchen soll, die extra Meile zu gehen. Was will er damit sagen? Er ruft uns dazu auf, Salz und Licht zu sein. Er ruft uns auf, mehr zu sein, als nur für unsere Rechte einzustehen und das zu bekommen, was wir verdienen. Er ruft uns dazu auf, wie er zu sein. So wie der Vater dem verlorenen Sohn entgegengeht, so ruft er uns auf, Salz und Licht zu sein und Veränderungen in den Menschen zu bewirken. Wir sollen uns nicht nur um uns selbst kümmern, sondern sehen, dass hier ein Mensch ist, der vom Evangelium berührt werden kann, der durch eine einfache Tat der Vergebung, Liebe und Barmherzigkeit für immer verändert werden kann. Wir sind berufen, Salz und Licht zu sein. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, wissen Sie, wie ich meine Feinde vernichte? Ich vernichte meine Feinde, indem ich sie zu meinen Freunden mache. Darin steckt eine Menge Weisheit. Es steckt viel Weisheit darin. So werden wir zu Vermittlern des Friedens. Wenn man Frieden in der Welt will, muss man Frieden in den Menschen haben. Hier oben steht also ein weiteres Denkmal für Herodes. Denken Sie an zwei Männer zur selben Zeit, Herodes und Jesus. Niemand interessiert sich für Herodes so sehr wie für Jesus. Ich denke, wow, wenn wir Jesus Christus ähnlicher werden, können wir so viel mehr aufbauen und tun. Eine der besten Möglichkeiten, wie Jesus zu sein, besteht darin, Menschen zu lieben, selbst wenn sie beleidigen, selbst wenn sie ihre Religion beleidigen, selbst wenn sie ihr Land beleidigen oder ihre Familie. Lassen Sie das los. Lernen Sie, Menschen zu lieben. Sie werden ein glücklicherer Mensch sein und tun, wozu Sie berufen sind, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir für diese Zeit und diesen schönen Ort. Und ich bete für meine Freunde, die verletzt wurden, denen Leid zugefügt wurde, die reingelegt wurden, die betrogen wurden. Herr, hilf uns zu vergeben. Hilf uns, es an dich zu übergeben. Hilf uns, so zu vergeben, wie du uns vergeben hast, damit wir die Menschen sein können, zu denen du uns berufen hast. Wir lieben unseren Nächsten und wir lieben dich. In Jesu Namen beten wir. Amen.